die Welt wird irgendwie immer finsterer und immer bedrückender. Ich weiß nicht, wie es euch ging, euch Pfadfindern wahrscheinlich nicht, aber die anderen haben vielleicht die Nachrichten schon die letzten Stunden verfolgt. Und schon seit Monaten ist es so, dass ich verfolge oder merke, wie vielen Christen weltweit es so geht, dass sie merken, irgendwie bin ich immer mehr angegriffen, in irgendeiner Form. Ja, viele Christen weltweit berichten, dass sie zurzeit immer mehr vom Widersacher angegriffen sich fühlen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche erzählen, Mann, ich kämpfe mit Krankheit, plötzlich sind da so Depressionen oder andere Dinge. Andere erzählen, in der Familie ist alles drunter und drüber oder viele andere Dinge. Ja, der Feind will das Salz und das Licht unbrauchbar machen, will es lahmlegen in einer Welt, die so dringend Salz und Licht braucht. Und ich kenne das auch, wenn ich dem Herrn dienen will, irgendwo ein Dienst ansteht, dann werde ich angegriffen. Meine Familie kennt das auch schon zu Genüge. Mein Mann sagt dann schon immer, oh Kerstin, du weißt doch, du predigst demnächst wieder. Ich habe uns auch jetzt wieder als Familie unter den Schutz Gottes jeden Tag gestellt, weil ich wirklich schon immer denke, wer weiß, was jetzt wieder kommt. Und ich erinnere mich an eine Situation vor ein paar Jahren, die mir so ganz besonders hängen geblieben ist, weil der Feind denkt sich ja immer neue Strategien aus. Der ist ja sehr kreativ. Aber ich kann mich an diese Situation erinnern. Es war in Kiel bei meinen Eltern, es war Nacht und ich hatte Predigtdienste auch dort zu tun. Und zum anderen war es eine Zeit, wo ich ganz stark aufs Herz gelegt bekommen hatte, für jemanden zu beten. Für jemanden zu beten, dass er Jesus erkennt, als seinen Herrn und Heiland, dass er umkehrt und dass er Befreiung auch in seinem Leben erlebt. Und ich wurde so angegriffen, über Monate angegriffen. Und in dieser Nacht wurde es ganz massiv. In der Form, dass ich wirklich überhaupt nicht schlafen konnte. Draußen stürmte es wie verrückt. Und dann war da echt so eine Stimme, und ich denke, es war wirklich die Stimme des Feindes, der mir sagte, Kerstin, du bist so schlecht. Du hast in deinem Leben schon so viel Schlechtes getan. Wie willst du Gott dienen? Und er erzählte mir all meine Sünden. So, und mit über 50 Jahren kommt da allerhand zusammen. An Schwerem und auch an vielleicht Leichterem, an Dingen, die man unterlassen hat oder die man getan hat. Und es war echt ein Kampf. Ich habe wirklich nachts geweint, weil die Angriffe so stark waren. Und ich konnte ja noch nicht mal sagen, das stimmt nicht. Nein, ich habe das alles getan. Auch als Pastorin. Und das war so stark. Auch dieses Gefühl, dich kann man doch gar nicht lieb haben. Dich kann man doch gar nicht annehmen. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hattest du auch schon mal diese Situation, dass du gemerkt hast, auch als Kind Gottes, da kommen diese Angriffe. Vielleicht gerade bevor du irgendetwas in der Gemeinde oder für den Herrn tun wolltest. Es gibt einen Bibeltext, der mich sehr aufgebaut hat und mir weitergeholfen hat. Und über diesen Text möchte ich heute predigen. Er findet sich im Alten Testament in dem Propheten Zacharja in Kapitel 3. Ich lese uns den Text vor, ihr könnt mitlesen. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an, und doch stand er vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach: So spricht der Herr der Herrscher: Wenn du meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Jeschua, du Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einander einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Das Buch des Zacharja steht beinahe am Ende des Alten Testaments unter den sogenannten kleinen Propheten. Als einer der Propheten des Nachexils betreute Zacharja zusammen mit Haggai den kleinen Rest der Juden, die aus Babylonien nach Juda zurückgekehrt waren, um den Tempel und ihr Land wieder aufzubauen. Wie Haggai ermutigte auch Zacharja die Menschen, den Wiederaufbau des Tempels zu vollenden. Aber seine Botschaft ging weit über jene steinernen Mauern und aktuellen Probleme hinaus. Mit einer spektakulären apokalyptischen Bildsprache und grafischen Einzelheiten erzählte Zacharja von Jesus Christus, den Gott senden würde, um sein Volk zu erretten und über die ganze Welt zu herrschen. Zacharja verkündigte diesen Ex-Verbannten eine aufrüttelnde Botschaft der Hoffnung. Ihr König würde kommen. Jesus, der Messias, der versprochene große Befreier Israels. Zacharja stellt eines der wichtigsten prophetischen Bücher dar, weil es ausführliche Hinweise auf den Messias gibt, die sich eindeutig im Leben von Jesus Christus schon erfüllt haben. Von unserem Standpunkt aus wissen wir, dass der Herr viele seiner Prophetien bis ins Detail erfüllt hat. Der Herr hält, was er verspricht. Sein Wort ist wahr. Heute wissen wir, dass er gekommen ist, um für uns stellvertretend zu sterben und uns zu retten. Und wir wissen, dass er als siegreicher König und Friedefürst wiederkommen wird. Denn Zacharja und andere Propheten und auch die Apostel schrieben über Zeiten, in denen wir gerade leben und die von uns aus noch in der Zukunft liegen. Und auch diese werden sich buchstäblich erfüllen. Das macht dieses Buch für uns so spannend, denn wir leben in sehr prophetischen Zeiten. Wir müssen nur den Fernseher oder das Radio oder das Handy anmachen. Aber zurück in die Zeit Zacharias. Zacharja 3 und 4 konzentrieren sich auf Jeschua und Serubabel, die beiden Führer des jüdischen Überrests. Jeschua war der Hohepriester und kümmerte sich um das geistliche Leben des Volkes, wohingegen Serubabel der Statthalter und verantwortlich für die zivilen Belange der Nation war. Ihre Aufgaben waren jedoch nicht einfach. Serubabel bemühte sich, Menschen zu motivieren, die entmutigt und egoistisch waren. Und Jeschua versuchte, Menschen zu unterweisen, die ungehorsam und sündig waren. Gibt es Hoffnung für das sündige und entmutigte Volk Gottes? Gibt es Hoffnung für eine sündige und entmutigte Gemeinde oder Person? Jawohl. Gott gab dem Propheten Zacharja Nachtgesichter, also Träume in der Nacht, die auch heute zu uns sprechen und uns ermutigen, dem Herrn auch weiterhin zu dienen, ohne Rücksicht darauf, wie schwierig die Menschen oder die Umstände oder auch wir selbst sein mögen. Vers 1. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Zacharja hat eine Szene im Gerichtssaal beschrieben, in der Jeschua, der Hohepriester, als Angeklagter steht. Gott Vater, der Richter, Satan als der Staatsanwalt bzw. Ankläger und Jesus, das ist hier immer der Engel des Herrn, ja, in der Bibel ist der Engel des Herrn, ja, Jesus Christus, er ist die Verteidigung. Jesus ist unser Verteidiger. Ja, Satan hat Zugang zum Thron Gottes, das sehen wir auch in dem Hiob-Buch, wie er kommt und Gott auf Hiob hinweist. Ja, er hat Zugang zum Thron Gottes und dort verklagt er Menschen. In Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen, die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht Christi sind da, denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Ja, Satan ist der Ankläger. Wenn Satan zu uns von Gott spricht, lügt er. Aber wenn er zu Gott von uns spricht, sagt er die Wahrheit. Gottes Thron ist ein Thron der Gerechtigkeit und Gott ist ein gerechter Richter. Da er das wusste, wies Satan auf Jeschuas Beschmutzung hin, welche die Schuld und Sünde der Nation Israel symbolisierte. Jeschua steht stellvertretend als Hohepriester für das ganze Volk Israel. Satan bestand darauf, dass ein heiliger Gott sein sündiges Volk bestrafte. Es schien ein wasserdichter Fall zu sein, aber er hat einen Faktor außer Acht gelassen, die Gnade Gottes. Vers 2, da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Christus hat im Himmel gegenwärtig eine zweifache Aufgabe. Erst einmal unser Hohepriester, der für uns Fürsprache einlegt und uns die Gnade schenkt, die wir für das Leben und den Dienst hier auf Erden brauchen. In Hebräer 4, 14 bis 16 heißt es, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Unser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Außerdem ist Jesus unser Rechtsbeistand, unser Verteidiger, der uns vor dem Thron Gottes vertritt, wenn wir sündigen. In 1. Johannes 2, 1 heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott allem gerecht ist. Satan verklagte Jeschua, der hier stellvertretend für das ganze Volk Israel steht. Der große Gegner der Heilsgeschichte Gottes ist Satan. Er will die Wiedereinsetzung Israels und das Kommen des messianischen Reiches unter allen Umständen verhindern. Lest mal zu Hause ganz in Ruhe Römer 11. Der Herr hat mit Israel einen Plan. Und es bleibt sein erwähltes Volk. Er hat es Abraham auf ewig versprochen. Und Gott hält seine Versprechen. Gott lügt nicht. Ich möchte nur einen Ausschnitt aus Römer 11 vorlesen, ab Vers 25. Dort schreibt Paulus: Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, dass das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. So Paulus. Dieser Text im Römerbrief und auch unser Text im Sacharja-Buch ist so tröstlich. Gottes Erwählung steht felsenfest. Wenn er Israel wegen ihrer Sünden endgültig verworfen hätte oder heute verwerfen würde, dann hätte er auch allen Grund, uns zu verwerfen. Denn wir alle werden immer wieder schuldig. Wir könnten unser Heil nie sicher sein. Aber Gottes Erwählung ist Gnade und das unabhängig von unserer Schuld und Sünde. So müssen wir nicht alles gut finden, was die Regierung und auch nicht die Regierung Israels heute alles entscheidet und tut. Aber in Gottes Erwählung aus Gnade endet das nichts. Und er wird Israel erziehen, ja, aufs Heftigste. Und er wird die Nationen erziehen. Das tut er jetzt schon, aufs Heftigste. Der Herr schreibt die Geschichte, auch aktuell. Der Herr wird richtig emotional in unserem Text hier in Sacharja, wenn er Satan seine erwählten Kinder anklagt. Der Herr sprach zum Satan: Der Herr schelte dich. Du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Manche Übersetzungen bügeln das glatt, aber im Urtext steht es so emotional. Gott hat emotional. Der Herr will heilen und retten, Satan verletzen und vernichten. Er ist es, der Israel und die Gläubigen der Gemeinde Jesu ständig anklagt und verfolgt, ja sogar umbringen will. Israel ist und bleibt Gottes erwähltes irdisches Volk und die Gemeinde aus Juden und Heiden ist Gottes erwähltes himmlisches Volk. Und Satan weiß das. Satan wird in der Bibel der Gott dieser Welt genannt, der in den Kindern des Unglaubens sein Werk tut. Er bringt die Völker unter seine Kontrolle, um Gottes Werk in Israel und der Gemeinde zu verhindern. Sein erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels und der Gemeinde. Aber nochmal, nicht Satan schreibt die Geschichte, sondern der Herr. Auch wenn es oft anders aussieht, auch aktuell. Wenn der Herr feststellt, dass Israel einem Holzscheit gleicht, das aus dem Feuer herausgerissen wird, dann haben wir da die von Satan verursachte lange Leidenszeit des Volkes Israels vor Augen. Schon aus Ägypten rettete er sein Volk wie ein Holzscheit aus dem Feuer. Ebenso rettete er es aus dem babylonischen Exil. Oder denken wir an die Geschichte mit Esther. Die Juden feiern das morgen und übermorgen wieder. Wie Gott, ja, sie rettete vor Haman. Und später, nach der Zerstreuung in aller Welt, 70 nach Christus, aus unzähligen Prognomen und Inquisitionen und nicht zuletzt aus dem Feuer des Holocaust. Ich denke an Hesekiel, an dieses trockene Knochenfeld in Hesekiel 37. Ja, kein Volk auf dieser Erde wurde nach 2000 Jahren wieder gegründet. An einem Tag, am 14. Mai 1948, Gott hat seine Verheißung erfüllt. Er hat es gesagt, an einem Tag werde ich mein Volk wieder gründen. Ich werde sie aus aller Welt zurückholen nach Israel. Und er hat es getan, nach 2000 Jahren. Von solchen Zeiten des Leidens und der Errettung durch den Herrn redet unter anderem Psalm 66, 12. Dort heißt es, du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und in Wasser geraten, aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Ebenso Jesaja 43, 2. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Die ganze Geschichte Israels bis in unsere aktuelle Zeit bestätigt dies. Israel ist umgeben von Völkern, die es auslöschen wollen, aber der Herr hält seine Hand über Israel. Die einzige Erklärung dafür, dass die Nation Israel überhaupt existiert und weiter existiert, ist Gottes souveräne Gnade, aufgrund der er die Nation aus dem Nichts geschaffen hat und erhält. Da es Gottes Schöpfungswerk war, kann das Volk Trost in dem Wissen finden, dass nichts und niemand es endgültig und vollständig zerstören kann, nicht mal seine eigene Bosheit. Die Gemeinde Jesu hat den gleichen Widersacher wie Israel. Immer wieder werden Christen angeklagt, sie werden erniedrigt, beschimpft und in weiten Teilen der Erde verfolgt. Und so wie der Antisemitismus weltweit rasant wächst, so auch das Klima gegen Christen weltweit schärfer wird. Die Verfolgung nimmt weiter zu, selbst in Europa. Satan weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Oft hören wir in unserem eigenen Herzen diese Stimme des Anklägers gegen uns. Wir sind ja im Wesen nicht besser als andere, aber wir leben aus Gottes Gnade und haben den Heiligen Geist in uns, der uns Stück um Stück verändert. Doch oft versagen wir, werden auch schuldig und haben daher guten Grund, mit unserem eigenen Leben unzufrieden zu sein. Aber dennoch, es steht geschrieben in Römer 8, 33, 34, wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Ja, Israel ist schuldig und wir sind es auch. Der Herr tadelte Satan auf der Grundlage seiner eigenen auserwählenden Gnade. Er hatte Jerusalem und die jüdische Nation in seiner eigenen Liebe und Gnade erwählt. Er hatte sie nicht wegen ihrer guten Werke erwählt. Wie konnte er sie also wegen ihrer schlechten Werke verurteilen? Und schlechte Werke hatten sie zu Genüge und wir auch, oder? Vers 3. Jeschua hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Ja, die Anklagen trafen zu. Jeschua stand mit schmutzigen Kleidern, die für die Sünde stehen, da. Satan hatte sehr gute Argumente auf seiner Seite. Das hebräische Wort, das mit schmutzig übersetzt wird, bezeichnet die schlimmste Art der Befleckung, die es für einen Juden nur gibt. Laut Merrill Unger kann man das Wort übersetzen mit von Exkrementen bedeckt. Jeschua stand da, als ob er gerade aus einer Güllegrube kam, die er ausgeputzt hatte. So müsst ihr es vorstellen. Also nicht nur ein Tomatenfleck auf dem Hemd, sondern wirklich Güllegrube geputzt. Da den Priestern unter Anordnung der Todesstrafe befohlen war, sich stets reinzuhalten, war die Tatsache, dass Jeschua schmutzige Kleider trug, eine furchtbare persönliche Peinlichkeit und ein Verstoß gegen Gottes Gesetz. Diese Kleider waren zur Ehre und zum Schmuck, aber der Herr sah weder Ehre noch Schmuck, als er seinen Diener betrachtete. Und wie ist es, wenn der Herr uns betrachtet? Jeschuas Unreinheit stellte ein ernstes Problem für das Volk dar, denn er war ja als Hohepriester der Vermittler, durch den Unreinheit des Volkes am Versöhnungstag Yom Kippur weggenommen wurde. Der Hohepriester Jeschua ist hier Repräsentant Israels und Jerusalems. Er steht hier nicht nur für sich allein, sondern für das ganze Volk. Ja, Satan hat offensichtlich guten Grund, Anklage zu erheben. Die Bibel sagt darüber: Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt wie das Laub welkt und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Jesaja 64, 5. Und in Römer 3, 23 heißt es: Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. 1. Johannes 1, 8 bis 10. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Also Satan hatte allen Grund, Israel zu verklagen, und er hat auch allen Grund, jeden von uns zu verklagen. Der Herr zeigt jedoch seine Gnade, indem er erklärte, dass er sein Volk trotz seiner Sünden retten will. Satan klagt immer Menschen wegen ihrer Sünde vor Gott an, doch er hat keine Vorstellung vom Ausmaß der Gnade Gottes und seiner Vergebung gegenüber denen, die an ihn glauben. Satan, der Ankläger, wird letztendlich vernichtet werden, während jeder, der an Jesus Christus glaubt, gerettet wird. In Johannes 3, Vers 16 steht: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Römer 5, Vers 8: Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. 1. Johannes 4, Vers 9: Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. 1. Johannes 5, Vers 13: Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Gebt euch nicht der irrigen Vorstellung hin, dass uns der Vater liebend gerne bestrafen würde und der Sohn ihn anfleht, es sich anders zu überlegen. Denn das trifft ganz und gar nicht zu. Der Vater und der Sohn lieben uns beide und wollen unser Bestes, aber Gott kann unsere Sünden nicht ignorieren und dennoch ein heiliger Gott sein. Das erklärt auch, warum Jesus seine Wunden mit sich in den Himmel nahm. Sie beweisen für alle Ewigkeit, dass er stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist und die Strafe getragen hat, die wir eigentlich erleiden müssten. In Römer 4, Vers 25 heißt es: Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Satan kann uns nicht verklagen und Gott uns nicht verurteilen für Sünden, für die Christus gestorben ist. Satan kann uns nicht verklagen und Gott uns nicht verurteilen für Sünden, für die Christus gestorben ist. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Das ist der Knackpunkt. Um gerettet zu werden, brauchen wir Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Ob nun als Jude oder als jemand aus den Nationen. Wir brauchen Jesus. Nur durch ihn können wir freigesprochen werden. Denn nur er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Lehne ich Jesus Christus ab, glaube nicht an ihn und an das, was er für mich getan hat, dann werde ich einmal vor Gott, dem Richter, stehen und keinen Verteidiger, keinen Fürsprecher haben. Und das wünsche ich niemandem. Ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Daher, wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, dann tu es noch heute. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du im Leben treffen musst. Schieb es nicht auf. Jesus ist auch für deine Schuld am Kreuz gestorben und er wünscht sich von Herzen, dass der nächste Vers in unserem Text auch dir ganz persönlich gilt. Vers 4. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünden von dir genommen und lass dir Festkleider anziehen. Der Herr reinigt Jeschua aktiv von dessen Schuld. Er befiehlt seinen Dienern, die schmutzigen Kleider abzunehmen und so Jeschuas Schuld zu entfernen und Jeschua in Festkleider zu kleiden, in eine Kleidung, die der Gegenwart des Königs aller Könige angemessen ist. Da die schmutzigen Kleider für die Schuld stehen, stehen diese Festkleider für eine neue Gerechtigkeit, die Jeschua zugesprochen wird. Dass Jeschua in der Gegenwart des Engels des Herrn in neue rituell reine Feierkleider gekleidet wird, ist ein Zeichen dafür, dass Gott ihn und das Volk, das er repräsentiert, gnädig annimmt. Der Bericht des Hohepriesters Jeschua veranschaulicht, wie die schmutzigen Kleider der Sünde gegen das reine Gewand von Gottes Gerechtigkeit ausgetauscht werden. Jesus hat unsere Kleider der Sünde genommen und gegen Gottes Gerechtigkeit ausgetauscht. Wie können wir den Anklagen des Feindes gegen uns und in uns begegnen? Wir können diese Anklagen des Feindes weder durch Ignoranz noch durch Verzweiflung überwinden. Wir müssen Jesus vertrauen, dass er schon alles für unsere Rettung getan hat. Er hat sein Blut für uns vergossen, um uns freizusprechen. Wir müssen es lernen, den Herrn für uns reden zu lassen. Wenn wir vom Feind angeklagt werden, dann gilt es, zu unserem Versagen zu stehen, aber zugleich an den Verheißungen Gottes festzuhalten. Ja, ich habe gesündigt. Ich habe versagt, aber ich habe mich von Herzen darunter gebeugt und Vergebung empfangen durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Er ist mein Hohepriester und mein Verteidiger, mein Fürsprecher. Zacharias Vision schildert anschaulich, wie wir Gottes Gnade erhalten. Wir tun nichts dafür. Gute Werke, Religiosität retten uns nicht. Ist euch aufgefallen in diesem Text, dass Jeschua nicht ein Wort sagt? Der sagt nichts, der tut nichts, der steht da in seinen dreckigen Kleidern. Gott zieht uns unsere schmutzigen Kleider aus und gibt uns dann prächtige neue Kleider. Er kleidet uns in die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. In Jesaja 61,10 steht: Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, und wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Wir müssen einzig umkehren und Gott um Vergebung bitten. Wenn Satan euch einreden will, schmutzig und unwürdig zu sein, dann denkt daran, dass ihr, wenn ihr an Jesus glaubt, durch die sauberen Kleider der Gerechtigkeit von Jesus Christus würdig seid, in Gottes Nähe zu kommen. Ihr könnt eure Sünden nicht aus eigener Kraft beseitigen. Glaube an Jesus und erlaube ihm, deine Sünden wegzunehmen und dir den Mantel der Gerechtigkeit anzuziehen. Ohne diesen neuen, sauberen Kleider darfst du keine Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott haben und bist für alle Ewigkeit verloren, getrennt von Gott. Und das ist die Hölle. Aber Jesus spricht zu uns: Lass dir die dreckigen Kleider ausziehen und zieh meine sauberen an. Das ist Vergebung. Vers 5. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Der Höhepunkt der Reinigung oder Vergebung und Bekleidung Gottes Gerechtigkeit in Christus war das Aufsetzen des Kopfbundes auf Jeschuas Kopf, denn das goldene Stirnblatt auf dem Kopfbund des Hohepriesters trug die Inschrift: Heilig dem Herrn, stand da. Könnt euch zu Hause Bilder von dem Hohepriester angucken. Vers 6 und 7. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach: So spricht der Herr der Herrscher, wenn du in meinem Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Der Herr gab Jeschua eine Aufgabe, denn Reinigung und Wiederherstellung sind auch stets mit Verantwortung verbunden. Für Jeschua und seine Priesterkollegen gab es keine Bewährungsfrist, sondern sie wurden für ihren Dienst gereinigt und wiederhergestellt. Die Fortführung ihres Dienstes hing jedoch von ihrer Treue gegenüber Gott und seinem Wort ab. Es ist ein Privileg, dem Herrn zu dienen, und wir dürfen das niemals als selbstverständlich hinnehmen. Es gibt einen neutestamentlichen Text, der diesen alttestamentlichen erläutert. Er steht in 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolge dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Darin erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Ich habe vor kurzem bei einem Kollegen eine schöne Veranschaulichung gelesen oder gehört, die das deutlich macht. Stellt euch vor, da sind zwei Tiere, ein Schaf und ein Schwein. Und da ist eine große Suhle und eine Schlammpfütze. Der Unterschied zwischen beiden ist, wenn das Schaf da rein kommt, dann will das da sofort wieder raus. Und das Schwein? Und so steht es hier auch im Griechischen. Wir sündigen alle. Das Schaf wird auch mal dreckig, ne? Aber hier im Griechischen steht für sündigen, gewohnheitsmäßig sündigen. Ja, also Bei einem Christ, der den Heiligen Geist hat, schlägt der Geist Alarm, wenn etwas schief läuft. Das kennt ihr vielleicht von euch. Ich hoffe es. Beispiel: Ihr redet über jemanden schlecht. Da geht eine Alarmanlage an und ihr merkt, dass das war nicht gut. Ja, ich brauche Entschuldigung, ich brauche Vergebung, ich muss das wieder in Ordnung bringen. Bei dem Schweinchen schlägt der Heilige Geist nicht Alarm, weil er nicht da ist. Das sind dann Menschen, die wir leider kennen, die ununterbrochen über andere lästern, sie schlecht machen und irgendwie gar nicht anders können. Ja, das als Veranschaulichung zwischen dem, schuldig werden wir alle, aber dieses Gewohnheitsmäßige, das muss irgendwo aufhören, wenn der Heilige Geist da ist. Vers 8 und 9. Höre doch, Jeschua, du Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Das ist biblische Prophetie. Hunderte Jahre vor Golgatha geschrieben. Wie wir schon gesehen haben, sind Jeschua und seine Priesterkollegen Vorschattungen, Zeichen dafür, was Jesus durch seinen stellvertretenden Tod im Neuen Testament an der Gemeinde aus Juden und Heiden verwirklicht. Diese bemerkenswerte Ankündigung für Jeschua und seine Gefährten weist auf Jesus Christus hin und zeigt uns 3 unterschiedliche Bilder für den kommenden Messias: den Knecht, den Spross und den Stein. Knecht sage ich nicht viel, ihr kennt Jesaja 53, sonst lest es zu Hause durch. Der Spross, auch das Bild kennen wir, er wird von dem König David abstammen. Dieses Bild finden wir bei den Propheten ganz oft. Und in Jesaja 6 steht, dass es ein Mann sein wird, dessen Name Spross ist. Nun muss man wissen, das hebräische Wort Nezer, was für Spross benutzt werden kann, finden wir in Nazareth. Nazareth konnte man übersetzen als Sprosslingen oder Sprosshausen. Und wie nannte man Jesus? Jesus von Nazareth. Ja, Jesus der Spross. Auch da hat sich die Prophetie erfüllt. Das dritte Bild, der Stein, ist ein weiteres Bild des Messias, das sich in der Bibel häufig findet und verschiedene Aspekte seines Wirkens offenbart. Der Messias ist der Eckstein, ein Stein des Anstoßes, der verworfene Stein, der geschlagene Stein und der zermalmende Stein. Bei seiner ersten Ankunft war Jesus ein Stein des Anstoßes für Israel, das ihn zurückwies, aber er wurde der Grundstein der Gemeinde. Bei seiner zweiten Ankunft wird er die Königreiche der Welt zerschlagen und sein herrliches Königreich aufrichten. Das lesen wir im Propheten Daniel. Bei dem vor dem Hohepriester gelegenen Stein hier in Sacharja 3 handelt es sich um den Fundamentstein des Allerheiligsten. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, weil hier vorne geht das nicht. Ihr könnt, wenn es in der Adresse habt, euch nachher angucken. Das sieht man heute noch. Allerdings kommen wir da nicht rein. Das liegt nämlich mitten im Felsendom. Und da dürfen nur Muslime rein. Aber ich habe ein Bild mit. Dort sieht man noch den Ausschnitt der Bundeslade. Alles ausgemessen von Archäologen. Könnt ihr euch gerne nachher angucken. Und es geht hier um diesen Fundamentstein im Allerheiligsten. Nun, es ist wichtig zu wissen, dass der Hohepriester am großen Versöhnungstag Yom Kippur in das Allerheiligste hineinging. Dort sprengte er zur Zeit des ersten Tempels das Blut der vorgeschriebenen Opfer einmal auf den Deckel der Bundeslade und 7-mal davor auf den Felsboden. Auf diese Weise wurde für ganz Israel Sühnung und Vergebung bewirkt. Und auch im zweiten Tempel wurde das Blut der Sündopfer am Yom Kippur ins Allerheiligste gebracht, obwohl sich damals die Bundeslade nicht mehr dort befand. durch die Sprengung des Blutes auf den Boden vor der Bundeslade, wo der Fundamenteckstein des Tempels zum blutbesprengten Felsen. Von daher lässt sich gut erklären, weshalb Gott in der Schrift als der Fels des Heils oder als der Fels der Rettung bezeichnet wird. Der Hohepriester stand an Yom Kippur barfuß auf dem mit Blut besprengten Felsen. Damit illustrierte er, was die Stellung eines jeden ist, der durch Christi Blut versöhnt ist. Der Erlöste darf nämlich wissen, dass er nur vor Gott stehen und bestehen kann, weil er auf dem felsenfesten Grundlage der Errettung durch das Opfer des Sohnes Gottes seinen Stand eingenommen hat. Und auf diesen Stein waren Gottes Augen beständig gerichtet, um gnädig die Blutbesprengung zur Versöhnung anzunehmen. Und die sieben Augen weisen einmal auf den Heiligen Geist in seiner umfassenden Fülle und zum anderen auf Gottes vollkommene Allwissenheit. All das, was damals im Tempel an Yom Kippur passierte, war ein Vorzeichen, eine Vorschattung auf das, was Jesus Christus später erfüllte. In 1. Petrus 2, Vers 4 steht: Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es: Ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch: Er ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Worte hören und es nicht befolgen, und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen, auf Golgatha. Und die notwendige Bekehrung, die Israel noch benötigt, ja, auch Israel muss sich zu Jesus Christus bekehren, um gerettet zu werden, wird auch an einem Tag geschehen, am Ende der großen Trübsal und der 70. Jahrwoche Daniels. Sacharja 12, Vers 9: Und es wird geschehen, an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über deinen einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Das ist Israels Bekehrung. Die steht noch aus. Und dann folgt zeitlich Vers 10 unseres Textes aus Sacharja 3. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werdet ihr einander einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. An jenem Tag, das ist ein Begriff, da muss es sofort bei euch klingeln, wenn ihr es in der Bibel lest. Das ist eine Zeitperiode. Eine Zeitperiode des Gerichts und der Rettung in den letzten Tagen. Das heißt, von der Staatsgründung Israels 1948 bis einschließlich des tausendjährigen Reiches. Eine Zeitperiode des Gerichts und der Rettung. Und hier Vers 10 ist dann, wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn Israel sich bekehrt hat. Das Ausruhen unter dem Weinstock und dem Feigenbaum ist ein Bild des Friedens und der Sicherheit. Etwas, das nach dem sich Israel stets gesehnt hat und das es doch niemals fand. Frieden und Sicherheit schaffen keine Menschen. Auch wenn es heute immer wieder einige Machthaber behaupten. Fast Manta-mäßig. Frieden und Sicherheit wird es erst auf dieser Erde geben, wenn der Herr, der Friedefürst, wiederkommt. Das Böse endgültig von ihm besiegt wird, Israel seinen Messias erkennt und sich zu ihm bekehrt und Jesus sein Friedenreich aufrichtet. Dann und auch erst dann heilen die Beziehungen unter den Völkern und den Menschen untereinander. Sie laden sich gegenseitig ein, heißt es hier im Text, und feiern gemeinsam. Jesus Christus allein ist unsere Hoffnung für unser persönliches, ewiges Heil und für diese kaputte, finstere, friedlose Welt. Amen.